Wir haben gerade eben aus der Vorgeschichte, der Weihnachtsgeschichte, einige Verse miteinander gesagt, gelesen. Es wäre doch schön, wenn wir das noch einmal so vor Augen hätten. Gerade die Wechsellesung, die wir gerade gehabt haben. Vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, ja, da singt eine Frau, ja, das ist fast wie ein Gedicht. Das sagt eine Frau, das haben wir gehört, das war die Maria. Aber es wäre gut zu wissen, die Geschichte dahinter auch. Warum hat sie dieses Lied angestimmt? Was war der Anlass? Um zu verstehen, was Sache ist, muss man schon ein wenig auch die Vorgeschichte kennen. Und die möchte ich euch gerne vorlesen. Elisabeth war eine ältere Verwandte von Maria, vielleicht eine Großcousine oder so etwas, erheblich älter. Sie hätte schon Oma sein können, war aber keine Oma, weil sie kinderlos geblieben war. Und dann auf wunderbare Weise war ihr Mann, dem Zacharias, der Engel des Herrn, erschienen und hatte ihm zugesagt, ihr werdet einen Sohn bekommen. Dieser Sohn sollte später dann Johannes der Täufer werden. Und dann heißt es von dieser Elisabeth, sie war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben. Und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie kann das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, sie sei, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Maria entschloss sich, so schnell wie möglich Elisabeth zu besuchen, die mit ihrem Mann Zacharias in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist rief sie, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast. Was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Und dann folgt die Lesung, die wir gerade eben gehabt haben. Da begann Maria, Gott zu loben. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und so weiter. Das war die Geschichte. Es ist heute 2. Advent. Und nach alter Tradition, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist eigentlich, ist heute der musikalische Gottesdienst in unserer Gemeinde. Wir feiern Gottesdienst mit einem ganz, ganz starken musikalischen Akzent. Ich finde das eine gute Idee, einmal solch einen Gottesdienst zu haben, denn Musik ist ein Geschenk Gottes. Wir feiern ja auch Erntedankfest wo wir uns freuen über all die guten Gaben, die man essen kann. Und noch einiges mehr, was man anziehen kann. Unsere Häuser, unsere Autos, alles Mögliche gehört einmal in den Mittelpunkt des Gottesdienstes, weil wir das als Geschenk Gottes auffassen. Ein Zeichen seiner Gnade, seiner Güte, seiner Treue auch. Und da ist es doch eine gute Idee, auch einmal die Musik in den Mittelpunkt zu stellen, denn es ist ein Geschenk Gottes und nicht das Kleinste. Musik gehört zu dem Schönsten im Leben. Es gibt, glaube ich, ich bin kein Experte, aber ich glaube, ich habe noch nie gehört von einem Volk, das keine Musik hätte. Jedes Volk, jede Kultur auf der Erde hat Musik. Was die Herrschaft der Taliban in Afghanistan so unerträglich gemacht hat, könnte man viele Sachen nennen, aber eins davon war, dass die Taliban die Musik abgeschafft haben. Es gab keine Musik mehr. Jede Kultur bringt Musik hervor. Für viele ist Musik auch Therapie. Musik macht die Traurigen fröhlich. Es gibt in der Bibel eine uralte Geschichte über einen König, der Saul hieß, und von dem es heißt, dass dann und wann ein böser Geist über ihn kam. Und ein großes Glück für ihn, dass man den David fand, der es verstand, auf der Harfe zu spielen. Und immer wenn dieser böse Geist über Saul kam, musste David spielen. Und immer wenn er spielte, verließ Saul der böse Geist und er wurde wieder froh. Ich habe mit ganz großem Interesse und Erstaunen gelesen, dass Martin Luther das auch so gesehen hat. Er hatte einen guten Freund, der aber leider immer wieder trübsinnig geworden ist. Und diesem Freund hatte einen Brief geschrieben, was er machen muss, damit er nicht so trübsinnig ist. Und der hat ihm gesagt, immer wenn du unfroh bist, immer wenn dir der Teufel eine Sorge andrehen will, dann greif zu einem Psalm und dann sing diesen Psalm. Denn wenn du das zulässt, dass du vom Teufel eine Sorge kriegst, wenn du das annimmst, dann kriegst du noch 10 obendrauf. Und er endet diesen Brief sehr, sehr drastisch und sehr, sehr derb noch einmal. Und ich wage nur mit dem Zusatz, das ist ein Zitat, das hier zu sagen, dann greif zu einem Psalm und dem Teufel frisch eins auf die Schnauze gehauen. Musik ist Therapie. Musik ist aber noch viel mehr als Therapie oder auch einfach nur schön. Ja, wir finden Musik auch schön. Mit Musik kann man ausdrücken, was die Seele sagen will. Viel mehr als Worte das tun können. Wenn ich traurig bin, dann kann ich das sagen. Ich bin traurig, ich kann es auch mit meinem Gesicht vielleicht zeigen, so Mundwinkel nach unten. Aber ich kann Trauer auch in Musik ausdrücken. Noch viel besser. Ich kann ausdrücken Freude. Ein Lied hat die Freude sich ausgedacht, haben wir vorhin gehört. Ich kann ausdrücken Liebe. Ich kann der Angebeteten ein Lied singen. Das kommt noch besser. Oder auch Stolz. Wenn wir an die Soldaten denken, die in den Krieg ziehen und so ihren Stolz zum Ausdruck bringen wollen. Vieles kann man nur mit Musik sagen. Maria zum Beispiel drückt in ihrem Lied Lob aus. Meine Seele erhebt den Herrn. Man könnte meinen, na ja, das ist halt so ein Stück in der Bibel, aber wenn man so in Urtext reinguckt, merkt man sehr schnell, das ist in Versform. Das ist ein echtes Lied gewesen. Der Lukas, der das Evangelium zusammengestellt hat, dem hat man das, was die Maria damals gesagt hat, als sie die Elisabeth besucht hat, in Versform überliefert. Und so hat er es dann auch 1:1 in sein Evangelium übernommen. Daraus ist schon also vor der Abfassung von Lukas ein Lied geworden. Und dieses Lied hat man gesondert auch ins Lateinische übersetzt. Und das erste Wort der lateinischen Übersetzung heißt Magnificat. Das ist also der Titel dieses Liedes. Magnificat. Es macht groß. Meine Seele macht den Herrn groß. Und dieses Lied ist ein Dauerbrenner. Seit 2000 Jahren wird es von Christen überall auf der Welt gesungen. Mit unterschiedlichen wechselnden Melodien, das ist ganz klar. Unser Gefühl für Musik verändert sich ja, aber nicht für den Inhalt. Wie gesagt, viele singen, um sich wieder freuen zu können. Sie wissen, Musik tut mir gut. Anders bei Maria. Anders bei Maria. Ganz anders, genau umgekehrt. Sie singt, weil sie sich freut. Ein Lied hat die Freude sich ausgedacht. Warum? Etwa, weil sie so unverhofft schwanger geworden ist. Für viele ist das ja eine Gebetserhörung, aber ich weiß nicht. Wenn man noch gar nicht verheiratet ist, so unverhofft. Sie sagt selber, warum? Er, Gott, hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Das ist der Grund, warum diese große Freude in Maria aufgekommen ist. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Viele damals haben Maria gekannt. Sie wohnte in dem kleinen Dorf Nazareth. Da kannte jeder jeden. Wer in einem kleinen Ort wohnt, wird meistens von viel mehr Leuten gekannt, als wer in einer anonymen Großstadt wohnt. Aber bekannt sein, das ist nicht dasselbe, als wenn einen jemand ansieht. Jedenfalls nicht so, wie es hier in diesem Abschnitt zu lesen ist. Da ist einer, der hat sie angesehen. Jemand kennen verändert noch nichts. Aber angesehen werden, so angesehen werden, verändert. Verändert das Leben, stellt das Leben auf den Kopf. Da ist einer, der hat sie angesehen. Er hat sie angesehen in ihrer ganzen Niedrigkeit und scheinbaren Bedeutungslosigkeit, in ihrer Verlorenheit. Ich stelle mir vor, dass dieses Ansehen nicht so ist, wie wenn ich euch jetzt, ich sehe euch an, ich sehe manchen von euch in die Augen, so wenn meine Augen hier wandern. Ich stelle mir vor, da ist jemand in Seenot, er klammert sich an einer Planke vom untergegangenen Schiff in einem riesigen Wellental. Und er hat die Hoffnung völlig aufgegeben. Vielleicht sind es noch 2 Stunden, die er durchhält, vielleicht nur eine. Vielleicht kommt eine Riesenwelle und verschluckt das rettungslose Wesen. Und da auf einmal in der Ferne ein Schiff. Und es gibt ein Armgewehe und ein auf sich aufmerksam machen. Und da trifft einen der Lichtkegel des Suchscheinwerfers. Er hat mich in meiner Niedrigkeit angesehen. Darüber freut sich Maria hier. Dieser eine, der nur retten kann, dieser Gott, hat 400 Jahre lang nicht angesehen. Er hat zwar nicht weggeguckt, aber er hat auch nicht angesehen, nicht in diesem Sinne, wie Maria das sagt. 400 Jahre hat er nicht gesprochen, waren die Propheten stumm. Er hat geschwiegen und jetzt schaut er wieder hin. Und er schaut nicht nach Jerusalem, wo die großen Koryphäen sitzen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Er schaut in dieses kleine, unscheinbare Dorf oben in Galiläa, halb heidnisch. Und er schaut da nicht auf den Bürgermeister oder auf irgendjemand, der eine Bedeutung hat, sondern er schaut auf diese junge Frau, ja, man muss sagen, auf dieses Mädchen. Älter als 13, 14 ist sie damals nicht gewesen. Er schaut die Niedrigkeit der Maria an. Wenn Gott etwas ansieht, dann verändert das. Wenn Gott etwas ansieht, dann mit heilendem Blick. Dann muss alles gut werden. So intensiv, dass es nicht nur gut werden muss für die Maria, sondern wir erfahren in diesem Stück, dass es für die ganze Welt gut werden muss. Dass die Armen gerettet werden. Die Reichen, die Machthaber leer ausgehen. Dieser Blick ist viel größer als die Probleme, die Maria bekommt. Man fragt sich ja, wie muss denn das gewesen sein für die Maria? Das muss ja schrecklich sein. Plötzlich schwanger und dann nicht in so einer toleranten Gesellschaft wie wir heute, sondern nein, wie damals. Schrecklich. Aber dieser Blick ist viel, viel größer als die Probleme, die Maria bekommt. Wie? Du bist schwanger? Ja, von wem denn? Ah, vom Heiligen Geist, ja, natürlich, von wem denn sonst? Es ist ein Blick der Heilmacht, der erwählt. Gott hat sie ausgesucht. Gerade sie, in ihrer beispielhaften Niedrigkeit, ist perfekt, um den Sohn Gottes, den Erlöser der Welt, die Hoffnung ewigen Lebens auf die Welt zu bringen, ihm eine Mutter zu sein. Und die damit verbundenen Probleme? Also, wenn Gott es schafft, das Heil der Welt so in Gang zu bringen, indem er ein ganz gewöhnliches Mädchen auswählt, wenn er das schafft, trotz Augustus und trotz Herodes und wie sie alle heißen, so die Welt zu retten, dann ist es für ihn auch gar kein Problem, ihr zu helfen. Die Sorgen finden erst gar keinen Platz bei ihr. Meine Seele erhebt den Herrn, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Das ist ihr ganz persönliches Maria-Lied, weil es ihre Geschichte ist. Das kann man sich ja nicht so einfach zu eigen machen, aber dieses schon. Es kann auch unser Lied sein. Wie war das? Maria ist froh, warum? Denn Gott hat sie angesehen. Durch Maria soll der Retter auf die Welt kommen. Das macht sie schon froh, durch sie. Gott will sie gebrauchen, eine Mutter zu sein für den Erlöser. Das macht sie schon froh, dass sie so vollkommen außer sich ist. Um wie viel froher müssten wir eigentlich sein? Hat Gott uns doch angesehen, um für uns den Retter zu bringen. Das ist ja noch größer, als durch jemanden den Retter zu bringen. Jesus kam durch Maria, aber er kam für uns. Das ist noch viel größer. Sicher, er kam auch für Maria. Da dürfen wir unsere ganzen Niedrigkeiten einsetzen, unsere ganze Verlorenheit, unsere Demütigung, unser Leiden an uns selbst und unsere komische Art, die so auf sich bezogen ist, unsere Sünden, unsere Schuld, unser Verhaftetsein im Diesseits, alle unsere Ängste und Nöte, unsere Sterblichkeit, indem er sie angesehen hat, ist er zum Heilmacher unseres Lebens geworden. Da darf man nicht abseits stehen. Da darf man nicht einfach sagen, ja, war ein schöner Gottesdienst, war tolle Musik, sondern da muss man zugreifen. Das müssen wir wissen, dass der eine unsere Niedrigkeit angesehen hat. Wäre doch schade, wenn der Verlorene auf der Planke mitten im Meer nur deswegen verloren geht, weil er nicht reagiert und sich nicht retten lässt. Setzen wir uns doch diesen Blick aus. Lassen wir es zu, dass dieser Blick uns trifft, weil Gott die Niedrigkeit angesehen hat. Darum erhebt Maria ihn. Wörtlich steht da, macht ihn groß. Natürlich kann man das eigentlich gar nicht. Wer von uns kann schon Gott groß machen? Da würden wir uns ein bisschen verheben. Gott ist groß. Egal, ob es irgendeiner merkt oder ob es keiner merkt. Er ist doch der Schöpfer des Universums. Wie sollte er nicht groß sein? Aber darum geht es nicht. Die Frage ist, ist er auch groß bei uns? Ist er in unserem Leben groß oder ist er ganz klein? Wenn er es nicht ist, dann ist irgendetwas anderes in unserem Leben, das groß ist, viel größer, als es ihm eigentlich zukommt. Fragt sich nur was. Ist er wichtig, der eigentlich groß ist, der eigentliche Große, der heilt mit seinem Blick? Oder sind es unsere Probleme, die groß sind? Oder irgendetwas anderes? Was es ist, das steht uns nicht auf die Stirn geschrieben. Das wissen wir selber vermutlich am besten, wenn wir uns ein wenig die Zeit nehmen und darüber nachdenken, wenn wir das so lesen, meine Seele erhebt dem Herrn. Ja, was ist denn vorher schon groß? Hierüber entscheiden wir Tag für Tag. Maria macht den Herrn, der Könige einsetzt und absetzt, groß. Sie macht den groß, in dessen Hand sie vollkommene Geborgenheit hat. Das ist genau der Grund, warum wir heute auch zusammengekommen sind. In Liedern und im Gesang geben wir dem Raum, dem alle Ehre gebührt. Er ist der König der Könige. Warum nicht auch der Könige unserer Herzen? Amen.